ARD.
Alles ist zu teuer geworden, so auch die Schülerin Scherm. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist das Geld weniger wert.
Die Menschen in Damaskus stehen Schlange für ein Brot. Die Versorgungslage in der syrischen Hauptstadt ist katastrophal.
Auch Millionen Kinder in Syrien haben zu wenig zu essen. Ein Interview mit Lana Idris von SOS Kinderdorf.
Die internationale Diplomatie läuft inzwischen auf Hochtouren. Auch die USA mischen in Syrien mit.
Nach dem mutmaßlichen Attackams-Angriff der Ukraine droht Kreml-Sprecher Peskow, Russland wird mit Sicherheit antworten.
Bundesentwicklungsministerin Schulze ist nach Kiew gereist und bringt ein Hilfspaket mit für den Winter.
Und Bundesaußenministerin Baerbock fordert bei einem Treffen mit EU-Kollegen harte Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Ja, Daniel, wir haben Tag 6 nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien. Und heute wollen wir mal einen Blick auf die humanitäre Lage werfen, nach 14 Jahren Bürgerkrieg. Denn etwa 90% der Familien in Syrien leben in Armut und ihre Situation hat sich nach dem Sieg der islamistischen HDS-Miliz nicht gerade verbessert. Also eher im Gegenteil, die Not hat sich noch vergrößert.
Ja, ganz genau. Unsere Reporterin Anna Osius, die ist ja mit dem Auto nach Damaskus gereist, in die syrische Hauptstadt. Und sie hat den Eindruck, dass dort zwar Stück für Stück wieder Normalität einkehrt. Also, dass die Geschäfte wieder geöffnet sind und die Menschen wieder zur Arbeit gehen können, vorausgesetzt, sie haben natürlich Arbeit. Die Versorgungslage aber, die soll katastrophal sein, vor allem bei Lebensmitteln. So berichtet Anna zum Beispiel von langen Schlangen vor den Geschäften. Brot zum Beispiel ist knapp geworden und das lässt natürlich die Preise explodieren. Allein der Brotpreis hat sich seit dem Sturz des Assad-Regimes vervierfacht und darunter leiden natürlich die Menschen. Hier Annas Reportage aus der syrischen Hauptstadt.
Sie warten seit Stunden in der Kälte. Syrerinnen und Syrer in der Hauptstadt Damaskus, die an einer Bäckerei Schlange stehen, um subventioniertes Brot zu erhalten. Die Stimmung ist gereizt, viele stehen hier schon zu lange, die Nerven liegen blank. Ein Mann ist es leid zu warten, er verliert die Nerven. Die anderen versuchen ihn zu beruhigen. Bleib ruhig, jeder bekommt hier Brot, sagen sie. Und wir sind doch nicht das Assad-Regime. Unser Leben ist miserabel, klagt Hussein, der gerade nach Stunden des Wartens ein paar Fladenbrote ergattert hat. Schau, wie wir hier in der Kälte stehen, es ist hoffnungslos. Alles ist so teuer geworden, so auch die Schülerin Scherm. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist das Geld weniger wert. Das Problem? Seit dem Sturz von Machthaber Assad ist zum Beispiel das Brot in Damaskus unglaublich teuer geworden. Vorher haben wir 400 syrische Lira gezahlt, berichtet Allah. Auch sie wartet auf Brot. Jetzt zahlen wir 2000. Auch wenn das umgerechnet nur wenige Cent sind, für die Syrerinnen und Syrer teilweise ein Vermögen. Allah hat keine Arbeit. Um über die Runden zu kommen, ist sie zur Zwischenhändlerin geworden, gesteht sie. Quasi der Fladenbrot-Schwarzmarkt. Sie ergattert das Brot günstig und verkauft es dann an Leute, die nicht anstehen möchten, teurer weiter. Was soll ich machen? Wenn wir nicht arbeiten, haben wir nichts zu essen und ich habe keine Arbeit. Deshalb verdiene ich mir mit dem Brot was dazu. Die humanitäre Lage in Syrien ist äußerst schwierig. Mehr als 90% der Menschen leben in Armut. Seit dem Sturz von Diktator Assad sind die Lebensmittelpreise noch mal kräftig gestiegen. Viele Grenzübergänge wurden geschlossen, so Jens Lerke, Sprecher des UN-Nothilfebüros OCHA. Das hat die Lieferketten unterbrochen. Kürzungen beim Brot und anderen wichtigen Lebensmitteln treiben die Preise in die Höhe. Humanitäre Hilfe wird dringend benötigt, aber das Geld ist ein Problem. Der Nothilfeplan für dieses Jahr in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar wurde erst zu einem Drittel finanziert. Angesichts der Not hat Deutschland jetzt spontane Hilfe für Syrien angekündigt. 8 Millionen Euro sollen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Doch das Geld werde nicht lange reichen, sagen Beobachter. Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg ist der Bedarf riesig. Mehr als 17 Millionen Menschen in Syrien brauchen humanitäre Hilfe. Und durch die jüngsten Ereignisse wurde rund eine weitere Million Menschen vertrieben. Keine guten Aussichten für Syrien. Auf die islamistischen Aufständischen kommt Arbeit zu. Um Syrien wirklich helfen zu können und auch die gegen das Assad-Regime verhängten Sanktionen zu lockern, müssten ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, so der UN-Sondergesandte für Syrien, Grit Peterson. Wenn sich die syrischen Parteien einig sind und wir die verschiedenen Gesellschaftsgruppen zusammenbringen können, dann kann wirklich etwas ganz Neues entstehen. Dann erleben wir auch eine geeinte internationale Gemeinschaft, um die Syrer zu unterstützen. Große Versprechen. Die Menschen in Damaskus ächzten jetzt schon unter den hohen Preisen. Sogar elegant gekleidete Anwohner aus höheren Schichten mischen sich verschämt unter die anderen in der Schlange.
Ja, die ganzen Konflikte und die Versorgungslage in der Region, sowohl in Gaza, im Libanon und eben in Syrien, haben ja eins gemeinsam, am meisten leiden immer die Kinder.
Du sagst es, die schlechte Versorgungslage ist einfach ein Riesenproblem und sie trifft natürlich auch Millionen Kinder in Syrien. Sie haben nicht genug zu essen, wir haben es eben von Anaosios gehört und was noch dazu kommt, sie leiden unter den psychischen Folgen des Krieges. Die Organisation SOS Kinderdorf betreibt deshalb schon seit Jahren eine Einrichtung in Syrien, ein SOS Kinderdorf in der Nähe von Damaskus. Und mein Kollege Dieter Kassel vom Deutschlandfunk Kultur hat mit Lana Idris gesprochen. Sie ist Vorstand der Organisation und hat selbst familiäre Wurzeln in Syrien. Und er hat sie gefragt, wie ihre Kollegen vor Ort den Umsturz der vergangenen Tage erlebt haben.
Ja, das ist in Sabura, kurz vor Damaskus. Dort haben wir inzwischen beide Kinderdörfer, denn ursprünglich gab es auch eins in Aleppo, unter ein Dach vereint und betreuen an beiden Standorten aber noch Kinder. Ja, was wir hören ist erstmal eine unglaubliche Glückseligkeit. 50 oder 53 Jahre, auch in meinem ganzen Leben gab es jemanden mit dem Namen Assad. Und es ist ein Wechselspiel der Gefühle. Freude, auch immer noch Ungläubigkeit und ein wenig Angst. Das geht nicht so schnell weg. Und was wir aber auch hören natürlich ist, dass die ersten ein, zwei Tage, Sonntag, Montag, durchaus herausfordernd waren. Aber dass jetzt das normale Leben wieder begonnen hat und dass die Herausforderungen, die enormen wirtschaftlichen Herausforderungen, natürlich auch noch ein bisschen schwieriger geworden sind, weswegen wir auch unbedingt helfen wollen und das auch tun.
Wie ist denn die Situation von Kindern in Syrien im Moment generell, nicht nur in ihrem Kinderdorf? Also gibt es zum Beispiel, sind die Schulen alle geöffnet, können die normal arbeiten, auch die Kindergärten, andere Einrichtungen?
Ja, wir haben unter anderem eine Schule erst vor ein paar Jahren eröffnet und im Moment sind die wieder am Arbeiten. Was heißt hier alle Schulen? Syrien ist ein Land, das stark fragmentiert war, durch verschiedene Milizen kontrolliert waren. Das heißt, sie haben die Situation durchaus unterschiedlich. In Damaskus, aber auch in Aleppo, Idlib, wo ja auch HTS herkommt, sieht es, ich sage jetzt mal, was das angeht, relativ gut aus. Aber was bedeutet das für Kinder im Allgemeinen? Wir haben zum Beispiel viele Kinder, die ihre Eltern verloren haben in diesem Bürgerkrieg. Wir haben Kinder, die schwerst traumatisiert sind, die Erfahrungen mit sexueller Gewalt haben, mit Domestic Violence gemacht haben. Und wir kümmern uns auch viele um Kinder in Familien. Und dort ist natürlich genau das angesprochene wirtschaftliche Problem das absolut vorherrschende momentan.
Im Moment gibt es dieses eine Kinderdorf in der Nähe von Damaskus, das Sie mit dem in Aleppo dort zusammengelegt haben. Wann wird die Lage so sein, sowohl was die Versorgung angeht, als auch die Politik, dass Sie das zweite, dritte, vierte in anderen Landesteilen eröffnen können?
Das werden wir tun und wir haben die humanitäre Hilfe jetzt sofort wieder angefahren, weil das ist jetzt wirklich eine veränderte Situation und da brauchen wir auch dringend Hilfe. Und ich glaube, dass wir das können werden und ich glaube auch, dass wir dringend gefragt sind. Dort hat es Kinder in Gefängnissen gegeben. Wir haben eine explizite Expertise, diese Traumata zu behandeln und das werden wir tun in Kinderdörfern und auch durch Sozialzentren. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Das war Lana Idris, Vorstandsmitglied von SOS Kinderdorf, zur Situation der Kinder in Syrien. In welche Richtung sich das Land jetzt entwickelt, wer künftig in Syrien das Sagen hat, das ist alles noch völlig unklar. Die internationale Diplomatie läuft inzwischen auf Hochtouren und viele Akteure sind im Spiel. So ist heute zum Beispiel Antony Blinken, der Außenminister der USA, nach Jordanien gereist, um politische Gespräche zu führen. Warum eigentlich, Daniel? Was ist jetzt das Ziel?
Naja, alle bisherigen Äußerungen aus Washington, die zeigen, die USA wollen weiteres Chaos in der Region verhindern. Syrien soll eine reguläre Regierung bekommen und soll auf keinen Fall zu einem neuen Stützpunkt des islamistischen Terrors werden. Denn das hätte natürlich auch verheerende Auswirkungen auf den Gaza-Krieg. Deswegen ist auch der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Jake Sullivan, nach Jerusalem gereist, um mit Israels Premierminister Netanyahu zu sprechen. Thema da, die neuen israelischen Luftangriffe in Syrien, denn die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die in London sitzt, die berichtet, diesmal soll Israel Militäreinrichtungen an der Küste angegriffen haben, in Latakia und Tartus. Und dazu kommen noch die Luftangriffe, die neuen Luftangriffe im Gazastreifen. Mindestens 38 Menschen sollen dabei getötet worden sein, heißt es aus palästinensischen Quellen.
Okay, lass uns den großen Sprung machen, den wir immer haben im Podcast. Lass uns auf die Ukraine schauen, Daniel. Da gab es gestern wieder ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland mit ATACMS, also amerikanischen Marschflugkörpern. Heute gab es dann, wie zu erwarten, die entsprechende Reaktion aus Russland. Was kam da vom Kreml?
Also Kreml-Sprecher Pieskow hat davon gesprochen, dass der Angriff mit den ATACMS auf jeden Fall beantwortet wird und das so wörtlich zu einem Zeitpunkt und in einer Weise, die als passend erachtet werden. Klingt jetzt nicht so bedrohlich, den Part hatte ja vor kurzem schon Kreml-Chef Putin übernommen.
Objekten по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решения и в Киеве в том числе.
Hier droht Putin also damit, seine neue Hyperschallrakete, die Oreshnik, auf das Zentrum von Kiew abzufeuern. Und ein Vertreter der US-Regierung hatte gestern schon gesagt, möglicherweise könne es einen solchen Angriff schon in den kommenden Tagen geben.
Dass sich unter diesen Umständen die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze gerade in Kiew aufhält, hat da natürlich so eine gewisse Brisanz. Der Besuch ist ja auch im Vorfeld geheim gehalten worden. Worum geht's denn bei der Reise von Schulze?
Ja, auch in der Ukraine wird es natürlich jetzt kälter, der Winter steht vor der Tür und Deutschland will Hilfsgüter liefern, das sogenannte Winterpaket. Das hatte die Bundesregierung ja schon im September genehmigt und was Svenja Schulze da so alles im Gepäck hat, das weiß Nils Buhler in Kiew.
Mit einer halben Stunde Verspätung trifft der Zug mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze am Bahnhof in Kiew ein. Bei ihrem Besuch in der Ukraine übergibt sie Teile einer bereits zugesagten zivilen Unterstützung, unter anderem 80 mobile Blockheizkraftwerke sowie auch Transformatoren und Hybridgeneratoren. Damit können insgesamt 2,6 Millionen Menschen mit Wärme und Strom versorgt werden.
Das sind jetzt über 1000 Tage, die Russland die Ukraine angreift und das erklärte Ziel ist, hier ganz gezielt die Energieversorgung zu treffen und damit dafür zu sorgen, dass die Menschen hier in der Kälte im Dunkeln sitzen. Und das ist etwas, was Menschen einfach nicht lange aushalten können. Und deswegen haben wir hier nochmal zusätzliche Mittel mobilisiert.
Die Lieferung ist Teil eines sogenannten Winterpakets, das der Bundestag schon im September beschlossen hat. Die Hilfen vom Bundesentwicklungsministerium werden noch einmal um 20 Millionen auf nun insgesamt 90 Millionen Euro aufgestockt. Rund die Hälfte der Energieanlagen der Ukraine ist durch russische Angriffe beschädigt oder zerstört worden. Im ganzen Land kommt es immer wieder zu Stromabschaltungen und Heizungsausfällen. Im Norden der Ukraine besichtigte Schulze ein Umspannwerk und machte sich dort ein Bild von der gegenwärtigen Situation der Stromversorgung.
Nicht nur Svenja Schulze war ja heute in Sachen Ukraine unterwegs, auch Außenministerin Baerbock hat heute eingeladen, und zwar ihre europäischen Amtskollegen aus Spanien, Italien, Polen, Frankreich, Großbritannien und eben der Ukraine. Und die EU-Außenbeauftragte Kallas ist auch dabei. Tagungsort, die abgeschiedene Villa Borsig. Was wird da heute besprochen?
Zwei große Fragen stehen da heute auf dem Zettel, wie weiter in Syrien und wie weiter mit der Unterstützung für die Ukraine. Deshalb ist ja auch der ukrainische Außenminister Sibiya dabei. Und die 8 Europäer wollen signalisieren, egal was der kommende US-Präsident Trump macht, wir stehen an eurer Seite. Und so hat Baerbock schon vor Beginn des Treffens von einem starken Signal gesprochen. Nicht nur die Ukraine, auch die EU-Staaten bräuchten harte Sicherheitsgarantien.
Dazu gehört langfristige militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Klar ist, wir müssen für unsere gemeinsame Sicherheit dabei nicht nur groß denken, sondern auch groß handeln. und dafür die unterschiedlichen Instrumente bereitstellen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war heute Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.